Spüren die Leute allmählich den Krieg bei sich zu Hause wirtschaftlich?
Die Russen, auch die breiten Bevölkerungsschichten, die werden diese Inflation bzw. diese Rubelabwertung schon zu spüren bekommen.
Beide Szenarien, die so an die Wand gemalt sind, für Russland natürlich eine Horrorvorstellung.
Theoretisch ist es vorstellbar, dass das durchaus die politische Unterstützung für Putin und für seinen Krieg in der Ukraine schwächen würde.
Andererseits weiß man, dass der Kreml, das weiß man von Leuten, die im Kreml gearbeitet haben, ganz penibel darauf achtet, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 7. Sehen wir nun den Beginn von Russlands wirtschaftlichem Abstieg? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 7. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Zuletzt ist ziemliche Unruhe hineingekommen in die russische Wirtschaft. Die hohe Inflation ist ohnehin schon länger da und nach jetzigem Stand nicht in den Griff zu bekommen. Der hohe Leitzins nimmt den Unternehmern und Kreditnehmern die Luft zum Atmen, wie wir in unserer vergangenen Podcast-Folge schon herausgearbeitet haben. Und nach 2 Jahren starken Wirtschaftswachstums läuft es nicht mehr rund und die Prognosen verheißen alles andere als Gutes. Und nun kommt dazu, dass die USA mit einer neuen Sanktion Ende November gegen den russischen Bankensektor einen wuchtigen Wertverfall beim Rubel ausgelöst haben, dass sogar die Zentralbank intervenieren musste. Seit August hat der Rubel über ein Viertel seines Werts verloren. Wie anfällig ist Russlands Wirtschaft also wirklich, Herr Astrow? Geht es nach 2 Jahren starken Wirtschaftswachstums nun zur Sache? Oder schreiben wir Russland wieder einmal zu früh ab?
Aus meiner Sicht sollte man Russland nicht zu früh abschreiben. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu gewissen Krisenerscheinungen kommt. Zum Beispiel den Rubelverfall haben wir schon also ganz am Anfang gesehen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist und die ersten westlichen Sanktionen gegen Russland verhängt wurden. Dann die zweite Welle der Abwertung haben wir gesehen im Herbst 2023, also circa vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Und das ist jetzt die dritte Welle. Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Ja, natürlich, inmitten in so einer Situation gibt es gewisse Panik, gibt es gewisse so Unsicherheit und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich, dass sich etwas fundamental an der russischen Wirtschaftsentwicklung geändert hat.
Ich hole ein wenig aus und erkläre, was die Sanktionen bedeuten, die die USA hier eingeführt haben. Denn es wurde die Gazprombank auf die Sanktionsliste gesetzt und 50 weitere russische Geldinstitute, die im Außenhandel auch noch tätig sind. Bei der Gazprombank muss man hinzusagen, es ist die drittgrößte Bank des Landes nach der Sberbank und der VTB. Und es ist die einzige Großbank, die Auslandstransaktionen noch durchführen durfte bis dato und über die Abrechnungen des Gasexportes gelaufen sind. Und das ist natürlich jetzt, der Schlag ist deswegen so wuchtig aufgenommen worden, weil hier natürlich die Transaktionen schwerer werden, beziehungsweise ab 20. Dezember überhaupt eingestellt werden. Man sieht, dass schon verhandelt wird mit den Amerikanern. Interessanterweise die Türkei, die ja jetzt im Westen der größte Abnehmer von russischem Gas bleibt, die verhandeln, wie ich gesehen habe, bereits mit den Amerikanern, mit den Russen, ob sie irgendeine Lösung finden, ob sie vielleicht weiter die Transaktionen über die Gazprombank durchführen dürfen oder andere Geldinstitute, damit Gasfluss hier weiter fließt. Die Türkei ist ja gänzlich abhängig von Importen, von Gasimporten. Beziehungsweise über die Türkei fließen ja auch russische Gasexporte in den Balkan. Was mir aber aufgefallen ist und was ich Sie fragen möchte: Eine einzige Maßnahme löst so eine Panikreaktion aus, dass plötzlich der Rubel absackt. Deutet das nicht darauf hin, dass man erwartet ja sehr oft, dass es linear passiert, beziehungsweise da sind Sanktionen und linear wird es schlechter, schlechter, schlechter und plötzlich gibt es einen Knick. Deutet das nicht darauf hin, dass ohnehin Nervosität am Markt, am russischen Markt da ist und dann eine Aktion reicht, dass hier Panik ausgelöst wird?
Ich würde es nicht unbedingt so sehen, weil, ja, natürlich, es gibt, also wie gesagt, es gab schon Phasen, wo starke Sanktionen, also wirklich harte Sanktionen gegen Russland verhängt wurden und da war der unmittelbare Einfluss, also die unmittelbare Folge, war oft sehr stark. Aber also mittelfristig, also nach einer gewissen Zeit, hat sich die Situation wieder auf ein so mehr oder weniger Business as usual eingependelt. Natürlich ist es so, dass wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, also Sie haben die Sanktionen gegen die Gazprombank erwähnt, ich glaube auch, das war die wichtigste Ursache für den jüngsten Rubelabsturz. Aber es gab auch andere Ursachen. Ja, es gab zum Beispiel diese Eskalation im Krieg. Zum Beispiel nachdem der Präsident Biden der Ukraine erlaubt hat, die Raketen, also diese Attacken gegen Russland, also für Ziele innerhalb von Russland einzusetzen. Und im Gegenzug hat der Präsident Putin diese Rakete Oreschnik gegen Dnipro eingesetzt. Das war eine klare Eskalation des Krieges, ja. Und das, also ich bin mir sicher, das hat auch eine Rolle gespielt, weil das hat auch eine gewisse Unsicherheit geschafft in Bezug auf die weitere Entwicklung überhaupt der geopolitischen Lage und auch damit auch der russischen Wirtschaft. Also da waren mehrere Faktoren, ja, die zusammengekommen sind. Aber wie gesagt, also die Zentralbank hat gewisse Instrumente, um darauf zu reagieren und noch nicht alle Instrumente wurden verwendet. Also das eine, was die Zentralbank gemacht hat, sie haben gesagt, also wir stellen die Währungskäufe vorerst, also zumindest bis Ende des Jahres ein. Ja, das hatte schon eine gewisse stabilisierende Wirkung. Und das andere Instrument, was man theoretisch einsetzen könnte, das ist die Ablieferungspflicht. Das ist dieser Zwangsumtausch von Exporterlösen in Rubel. Das wurde noch nicht eingesetzt. Wir haben gesehen, zum Beispiel vor einem Jahr, also als es letztes Mal zu einer Rubelabwertung gekommen ist, im Oktober 23, also ich kann mich erinnern, am 16. Oktober 23, um ganz genau zu sein, da hat die Regierung einen Zwangsumtausch von Exporterlösen in den russischen Rubel eingeführt im Umfang von ca. 80%. Ja, und damals hatte es eine enorme stabilisierende Wirkung. Also dieses Instrument wurde diesmal noch nicht verwendet.
Gut, dennoch 25% seit Ende Juli dieses Jahres ist kein Klacks. Andererseits muss man sagen, Russland hat Schlimmeres erlebt. Wir müssen ja gar nicht den Rubelcrash von 1998 bemühen. Es gab auch andere Phasen. Was es bedeutet, eine Währungsabwertung, ist wahrscheinlich bei uns im Westen so gar nicht richtig bekannt. Russland lebt ja gerade natürlich in der postsowjetischen Zeit, die letzten 35 Jahre, mit dieser großen Frage, wie viel ist das Geld wert, wenn ich denn ins Ausland fahre? Jetzt muss man dazu sagen, die betrifft es ja am meisten, die ins Ausland fahren, beziehungsweise auch den Import, der dadurch teurer wird, nicht? Um 25%. Jetzt muss man dazu sagen, nicht einmal 20% der Russen haben einen Auslandspass, einen Reisepass. Sie haben nur eine Identifikationskarte, beziehungsweise, ja, ich glaube, Identifikationskarte nennen wir es, Inlandspass, sagt man in Russland. Das heißt, nicht einmal 20% fahren potenziell ins Ausland. In den Westen können sie momentan ohnehin kaum fahren, weil wenig Visa vergeben werden. Da ist sehr unterschiedlich von den europäischen Ländern übrigens, wer Visum vergibt. Österreich ist sehr restriktiv. Relativ großzügig ist Italien, Frankreich und Griechenland, was ich gehört habe.
Und Spanien.
Ah, Spanien auch, ja, natürlich, traditionell, ja. Das ist das eine. Deswegen betrifft das nicht so viele Leute. Das andere ist der Import, wie ich gesagt habe, und mit der Verteuerung des Imports wird ja auch die Inflation angeheizt. Und Inflationsanheizung ist einerseits ein Problem für die Leute, die Ersparnisse haben. Das ist allerdings in Russland auch nicht mehr als ein Drittel, was ich sehe von den Zahlen her, wenn überhaupt. Und generell die Teuerung wird angeheizt. Das heißt, meine Frage an Sie, wie dramatisch ist hier die Situation? Denn die Inflation hat ja ohnehin in letzter Zeit ziemlich zugenommen aufgrund der hohen Ausgaben für den Krieg, für die Rüstung. Und aufgrund der hohen Löhne, die bezahlt werden müssen, speziell im Rüstungsbereich, aber nicht nur. Das heißt, wie sehr wird das angeheizt? Oder ich stelle die Frage anders an Sie. Wie sehr kommen nun die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs bei den Bürgern des Landes an? Denn die Lohnsteigerungen werden ja nicht ewig so vehement ausfallen können wie in den letzten 2 Jahren. Spüren die Leute allmählich den Krieg bei sich zu Hause wirtschaftlich?
Das ist eine komplizierte Frage, weil also die Auswirkungen von dieser hohen Inflation beziehungsweise von der Rubelabwertung sind unterschiedlich. Also Sie haben gesagt, es gibt relativ wenige Russen, die in den Westen fahren können. Es gibt allerdings etliche, die zum Beispiel in die Türkei fahren oder auch nach China oder nach Asien und so weiter und so weiter. Aber gut, das ist eine Sache, die ist vielleicht nicht am wichtigsten. Da stimme ich zu. Das Wichtigste ist, dass durch die Rubelabwertung die Importe teurer werden. Und es gibt so eine Schätzung, dass circa ein Viertel aller Konsumgüter in Russland importiert werden. Ja? Das bedeutet, dass diese ganzen Produkte, diese ganzen Importe dann mehr oder weniger im Ausmaß der Rubelabwertung teurer werden. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass es ein zusätzlicher Faktor für die Inflation, also das treibt weiter die Inflation. Die Inflation ist ohnehin schon recht hoch, also bei circa 9%, also die letzte Zahl war 8,8%, also sagen wir 9%. Die allgemeine Erwartung vor dieser jüngsten Rubelabwertung war, dass diese Inflation in den kommenden Monaten oder sagen wir im kommenden Jahr allmählich sinken wird. Aber diese Prognosen wurden noch vor der Rubelabwertung erstellt. Jetzt, nach der Rubelabwertung, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht, dass die Inflation sinken wird. Sie wird entweder ungefähr auf diesem Niveau bleiben oder sie könnte sogar etwas weiter ansteigen. Ja? Und natürlich, das bedeutet, dass diese relativ hohe Inflation, die schmälert die Realeinkommen der Bevölkerung. Ja, das bedeutet, ja, die Russen, auch die breiten Bevölkerungsschichten, die werden diese Inflation bzw. diese Rubelabwertung schon zu spüren bekommen. Bei den Sparern ist es ein bisschen anders. Da möchte ich Sie ein bisschen korrigieren. Das ist richtig, die Inflation ist hoch, aber auch die Zinsen sind sehr hoch. Ja, also momentan kann man Geld in russischen Rubel für 20% pro Jahr anlegen.
Wahrscheinlich sogar mehr. Der Leitzins ist bei 21%,
ja,
nicht?
Ja, ja.
Also ich habe gelesen, bis zu 24-25% gehen die Einlagenzinsen.
Also oberhalb von 20%. Ja. Das heißt, man bekommt, wenn man ein Konto hat, wenn man dort Geld parkt, dann bekommt man mehr als 20% pro Jahr. Die Inflation liegt allerdings nur bei 9%. Das bedeutet, also real gesehen ist es ein Zugewinn von 11, 12, 13%. Ja? Das ist nicht so wenig. Also, das heißt, für die Sparer ist eigentlich diese Situation momentan gar nicht so schlecht. Ja? Insgesamt glaube ich nicht, dass diese Rubelabwertung wirklich entscheidend sein wird, was wirklich die wirtschaftliche und die politische Stabilität in Russland angeht. Ja, die Bevölkerung wird es zu spüren bekommen, dadurch, dass die Realeinkommen etwas weniger steigen werden. Aber ich glaube, sie werden weiter steigen, aus heutiger Sicht. Und das bedeutet, dass auch diese jüngste Rubelabwertung im Endeffekt nichts Dramatisches für die russische Wirtschaftsentwicklung bedeutet.
Was sich aber schon abzeichnet, ist, dass 2025, wie Sie gesagt haben, entweder die Inflation steigt oder hoch bleibt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum vehement zurückgeht. Das heißt, wir hatten im Jahr 2023 3,6% plus, wir hatten im Jahr 2024 in etwa 3,6% plus und für nächstes Jahr prognostiziert der Internationale Währungsfonds 1,3% Wachstum. Jetzt habe ich gelesen, die russische Ratingagentur, RA, glaube ich heißt sie, die hat jetzt überhaupt ein türkisches Szenario ins Spiel gebracht. Das heißt, es könnte ein hoher Leitzinssatz werden, weitaus über 30% drauf noch. Da sagen andere, man sollte nicht hysterisch werden, das wird nicht passieren. Aber sagen wir so, für eine Übergangsökonomie ist 1,3% Wachstum de facto Stagnation. Und Ihr Szenario, wird es eine Stagnation, wird es eine Stagflation, das heißt kein Wachstum und hohe Inflation, jetzt vor allem nach der Rubelabwertung, wie ist Ihre Prognose?
So, aus heutiger Sicht glaube ich, dass das Wirtschaftswachstum in Russland nächstes Jahr zwischen 1-2% liegen wird. Ja, es könnte auch etwas höher sein als diese 1,3%.
Dann ist er eh wieder fein raus, nicht?
Ja, aber natürlich, da haben Sie recht, das ist eine große Verlangsamung, das ist eine starke Verlangsamung verglichen mit den letzten 2 Jahren. Das hat allerdings mit der Rubelabwertung nur teilweise zu tun. Ich glaube, der größte Faktor hier ist die sehr straffe Geldpolitik. Das heißt, diese jüngste Zinsanhebung auf momentan 21%, also der Leitzins liegt momentan bei 21% und könnte im Dezember, es schaut danach aus, könnte im Dezember weiter steigen, wahrscheinlich auf 22 bzw. 23%. Das ist natürlich ein sehr hohes Zinsniveau. Und dieses Zinsniveau bedeutet, dass nur wenige Unternehmen sich diese Kredite zu diesen Zinssätzen, zu diesen Konditionen leisten können. Und das wird natürlich zu einem, oder ich bin mir ziemlich sicher, also das wird zu einem Einbruch der Investitionen führen. Und ich glaube, das wird vielleicht die wichtigste Ursache für die erwartete Wachstumsverlangsamung sein. Aber vielleicht noch, um auf das türkische Szenario darauf zu kommen. Also aus meiner Sicht ist die Situation...
In der Türkei ist der Leitzins bei knapp 50% oder in etwa bei 50%.
Ja, Türkei hat natürlich ganz andere... Ja, der Leitzins ist auf einem sehr hohen Niveau, aber auch die Inflation ist auf einem ganz anderen Niveau. Die Inflation in der Türkei beträgt also in den letzten Jahren so bei 60, 70... Also so gesehen eigentlich in der Türkei, also die türkische Situation, würde ich meinen, ist das Gegenteil von der russischen. Weil in der Türkei war der Leitzins lange Zeit stark negativ. Also -20%, -15% real gesehen. Das heißt, es hat sich für die türkischen Unternehmen durchaus gelohnt, Kredite zu nehmen. Ja? Selbst wenn du einen Kredit für 30% zum Beispiel nimmst oder meinetwegen 35%, aber die Inflation 60% betrifft, dann kannst du dieses Kredit locker zurückzahlen, weil du deine Preise im Ausmaß von 60% erhöhen kannst. In Russland ist es das Gegenteil. Also die Kredite sind viel teurer oder die Zinsen sind viel höher als die Inflation. Das heißt, ich würde hier überhaupt keine Parallelen zu der Türkei sehen. Das ist eher das Gegenteil.
Auch die Zentralbank in der Türkei ist ja eindeutig abhängig gewesen, immer in dieser Zeit, wo der niedrige Leitzins war, glaube ich sogar mit Verwandtschaftsverhältnis. Da muss man sagen, da ist die russische professioneller und wahrscheinlich unabhängiger.
Ja, ja, es ist ganz, ganz einfach. Es ist ganz, ganz, ganz anders. In der Türkei natürlich, das war auch das berühmte Motto, das berühmte Prinzip von Präsident Erdogan. Wir brauchen niedrige Zinsen, weil niedrige Zinsen sind gut für das Wirtschaftswachstum. Ja? Und diese Position hat auch die türkische Zentralbank übernommen. In Russland ist es nicht so, weil, soweit ich beurteilen kann, werden die Zinsentscheidungen weitgehend von der Präsidentin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, getroffen. Und da spielt sogar Präsident Putin spielt da, glaube ich, nicht wirklich eine Rolle.
Worauf man sich gefasst machen muss, ist wohl neben der sinkenden Investitionen, dass es auch zu einer großen Anzahl von Firmenpleiten kommen wird. Ich höre von Banken durch, die drüben tätig sind, dass man froh ist, dass man das Unternehmensgeschäft in letzter Zeit reduziert hat, denn es wird noch dick kommen, was die Pleiten betrifft. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist die reale Gefahr, glaube ich, weil man muss bedenken, dass circa die Hälfte aller Unternehmenskredite in Russland zu einem variablen Zinssatz genommen wurden. Das bedeutet, dass die Zinsbelastung für die Unternehmen steigt im Ausmaß der Leitzinsanhebungen. Ja, das bedeutet, wenn sich das Unternehmen ein Kredit zu 10% genommen hat und das war noch leistbar, momentan muss dieses Unternehmen meinetwegen 25% zahlen. Das ist natürlich ein enormer Unterschied, ja. Und das könnte durchaus viele, viele Unternehmen in die Pleite treiben.
Aber wenn wir zurückkommen zu den einfachen Bürgern, wo ja der Krieg in Form von Inflation ankommt und die ja im Grunde genommen dadurch den Preis des Krieges ja auch jetzt zahlen, muss man sagen. Ist es so, dass nämlich laut Levada Centra, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, ein sehr renommiertes. Der dortige Chef Lev Gutkov, habe ich jetzt gehört, hat in einem Interview gesagt, 70% der Bürger stellen keinen Konnex her zwischen der wirtschaftlichen Verschlechterung und der Teuerung, der Inflation und dem Krieg. Warum ist das so, dass hier Dinge nicht zusammengebracht werden, die zusammengehören?
Ja, die Dinge gehören zusammen, aber nicht so direkt, wie man meinen würde. Auch zum Beispiel bei der jetzigen Situation. Da gibt es mehrere Faktoren, die ins Spiel kommen. Auf der einen Seite haben wir die Rubelabwertung. Und die Rubelabwertung ist tatsächlich, also soweit ich beurteilen kann, ist tatsächlich vor allem aufgrund der jüngsten US-Sanktionen und aufgrund der jüngsten Kriegseskalation zustande gekommen. Das heißt, das hat schon eine direkte Verbindung zum Krieg und zu den Sanktionen. Die hohe Inflation und vor allem die sehr hohen Zinsen haben mit dem Krieg und beziehungsweise mit der Sanktionspolitik der US-Amerikaner wenig zu tun. Also das sind vor allem die Entscheidungen der russischen Zentralbank, die eine Rolle spielen. Also niemand zwingt die russische Zentralbank, die Zinsen so stark anzuheben. Also aus meiner Sicht wäre es durchaus vorstellbar oder wäre es durchaus eine alternative Strategie gewesen, also die Zinsen nicht so stark anzuheben. Also das sind, also aus meiner Sicht, das sind eher so hausgemachte Probleme. Ja? Das heißt, das ist so, es gibt so mehrere Faktoren, die momentan zusammenkommen, ja, aber die kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Ja? Deswegen ist es auch so schwer, momentan einzuschätzen, ob die derzeitige Situation wirklich die direkte Folge vom Krieg und von den Sanktionen ist oder nicht. Weil es gibt mehrere Faktoren, die sozusagen, die sich zusammenmischen.
Jetzt ist der Westen immer davon ausgegangen oder zumindest hat er so latent den Wunsch gehabt, wahrscheinlich auch mit Hilfe der Sanktionen zu bewirken, dass die Bevölkerung einen Unmut zu äußern beginnt und damit der Krieg gestoppt wird, was nicht passiert ist und was sich vermutlich auch nicht spielen wird in absehbarer Zeit. In Russland sagt man dazu, wann der Kühlschrank, also die Grundversorgung, das Propaganda-TV, Propaganda-Fernsehen zu besiegen beginnt. Das ist offenbar noch lange nicht der Fall. Andererseits weiß man, dass der Kreml, das weiß man von Leuten, die im Kreml gearbeitet haben, ganz penibel darauf achtet, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Angeblich sogar Putin lässt sich in großer Frequenz, also vorlegen, die Umfragezahlen, um nur zu sehen, wenn eine kleine Abweichung von 3% irgendwo ist, dass man sofort vielleicht reagieren beginnt, damit nur nicht Ansätze von Unmut irgendwo aufkommen, beziehungsweise beginnender Unmut sofort auch gelöscht wird. Was würden Sie sagen, könnte sich so ein Moment abzeichnen, wo der Kühlschrank TV-Propaganda besiegt?
Auf Russisch würde es heißen, когда холодильник выигрывает у телевизора. Aber ich bin mir nicht so sicher jetzt, wie das wirklich auf Russisch, also wie das formuliert wird. Naja, es ist so, dass, also Sie haben recht, momentan ist die Situation so, dass das Regime, dass die politische Unterstützung für das Regime recht stabil ist. Also bislang, trotz aller so vorübergehenden Krisenerscheinungen, ist die wirtschaftliche Situation bei weitem nicht so schlecht, dass sie wirklich die politische Stabilität im Land bedrohen würde. Ja, auch zum Beispiel nächstes Jahr. Also wenn wir uns die Situation nächstes Jahr anschauen, ja, es wird eine Verlangsamung kommen, aber auch dieses Wachstum von zwischen 1-2%, das ist natürlich, Sie haben recht, das ist natürlich wenig für ein Schwellenland. Aber das ist nicht etwas, was wirklich die politische Stabilität im Land in Frage stellen würde. Das glaube ich nicht. Aber theoretisch ist natürlich vorstellbar, wenn sich die wirtschaftlichen Probleme akkumulieren, über Jahre vielleicht. Ja, ich würde sagen, wir reden über Jahre. Das wird nicht innerhalb von etlichen Monaten passieren. Theoretisch ist es vorstellbar, dass das durchaus die politische Unterstützung für Putin und für seinen Krieg in der Ukraine schwächen würde. Also wir haben zum Beispiel gesehen, was ist im Ersten Weltkrieg passiert. Ja? Also Russland ist damals im Jahre 1914 ist in den Ersten Weltkrieg gekommen, also mit einer recht starken Wirtschaft, auch mit einem sehr soliden, sehr hohen Wirtschaftswachstum. Da waren etliche Reformen, die vom damaligen Ministerpräsidenten Stolypin durchgeführt wurden. Die haben ihre Früchte gebracht und auch viele Leute haben dann wirklich, also der Lebensstandard hat sich wirklich erhöht. Das hat sich aber mit dem Krieg gewendet. Und je länger der Krieg, der Erste Weltkrieg andauerte, desto schlimmer wurde die Situation. Und im Endeffekt waren die Folgen von diesem Krieg wirklich so gravierend, auch für die breiten Bevölkerungsschichten, dass es im Endeffekt zu einer Revolution gekommen ist, ja, dann im Jahre 1917. Das heißt, so ein Szenario kann man nicht vollkommen ausschließen, aber momentan, glaube ich, sind wir noch zu weit davon entfernt.
Ehe die Revolutionäre dann die Wirtschaft absolut in den Boden gefahren haben. Nicht?
Das ist eine andere Geschichte, ja.
Noch eine andere Frage an Sie, beziehungsweise stellen wir hier noch einen Konnex her. Donald Trump hat angekündigt, würde gerne erreichen, beziehungsweise er formuliert es weitaus selbstbewusster, dass die US-Ölförderung so stark ausgeweitet wird, dass am Ende der Ölpreis auf $50 sinkt. Wir sind momentan in etwa 72, $73. Das heißt, die amerikanische Sorte wahrscheinlich um 70 herum. Das heißt, um $20 je Barrel zu senken, da musst du massiv ausweiten. Also ich glaube ja nicht, dass das so einfach passieren kann, wie auch Ölanalysten sagen, dass das natürlich ein Traum ist, den er irgendwie da entwirft. Andererseits auch die Saudis haben schon mal gedroht vor 2-3 Monaten, dass sie den Ölhahn aufdrehen könnten und damit auch einen Ölpreis von $50 sozusagen erzielen, indem sie den Markt fluten. Beide Szenarien, die so an die Wand gemalt sind. Für Russland natürlich eine Horrorvorstellung. Ist das denkbar, wo es dann richtig fürs Land kritisch wird? Denn die Wirtschaft hängt nach wie vor ganz stark vom Ölexport ab.
Natürlich. Ein fallender Ölpreis sind keine guten Nachrichten für Russland. Ja? Und wir haben auch gesehen, zum Beispiel, was passiert ist zur Zeit der Covid-Pandemie. Ja. Da
2020,
genau.
März, April.
Genau, das war Anfang 2020. Da haben wir gesehen, da hat die Nachfrage nach Rohstoffen und speziell auch nach Öl, ja, weltweit deutlich nachgelassen. Aber das war das andere. Aber das zweite, wie war die Reaktion der führenden Ölproduzenten darauf? Da gab es wirklich einen massiven Preiskampf, vor allem zwischen Russland und Saudi-Arabien. Ja, da gab es überhaupt keine Kartellabsprachen, wie es sonst normalerweise gibt, da war wirklich ein offener Kampf. Also Saudi-Arabien hat den Markt wirklich mit Öl überflutet und das hat zu einem massiven Preisverfall für Öl geführt. Ja, das war nicht so lange, das waren wirklich, glaube ich, nur ein paar Wochen, ein paar Monate, dann kam es endlich zu
Also das vorbei mit der kurzzeitigen Freundschaft innerhalb der OPEC+.
Genau,
ne?
Dann war es also kurz darauf, haben sich die Vertreter Russlands und von Saudi-Arabien getroffen und haben gesagt, na, das ist doch schlecht für uns beide, wir brauchen einen Deal, ja, und da wurde ein Deal beschlossen.
Über Vermittlung der USA übrigens damals, soweit ich weiß, ja.
Aber natürlich, theoretisch ist so ein Szenario vorstellbar, aber ich gebe Ihnen recht. Also so einfach ist es auch nicht, den Ölpreis auf $50 zu drücken. Und ja, Donald Trump ist natürlich, er hat Vorliebe für starke Sprüche. Ja, die kommen anscheinend sehr gut in der US-amerikanischen Bevölkerung an. Aber ob das wirklich realistisch ist, ist eine andere Frage.
Aber was wir schon sehen ist, dass einerseits wurde ja gerade das neue Budget beschlossen. Und das ist eine Steigerung, glaube ich, die Ausgabensteigerung, nageln Sie mich nicht fest, um die 20%. Das ist grundsätzlich verkraftbar, wenn alles relativ glatt läuft. Was aber schon vorweggenommen ist, dass man nicht mehr per se mit einer Steigerung des Ölpreises rechnet, sondern sogar, glaube ich, mit einem leichten Rückgang. Und jetzt ist es so, dass die Steuern bereits erhöht werden. Das heißt, Russland hat sehr wohl ein Einnahmenproblem bei diesen hohen Ausgaben. Sukzessive wird doch auf die Bevölkerung übertragen, einerseits mit der Inflation auf die einfachen Bürger, andererseits mit höheren Steuern für Unternehmen. Sehen Sie hier eine Tendenz, dass die Last immer mehr Richtung Volk verlagert wird?
Bislang nicht. Also Sie haben diese Steuererhöhungen angesprochen. Diese Steuererhöhungen betreffen vor allem die Unternehmen. Da wurde die Körperschaftssteuer von 20% auf 25% angehoben. Und das gilt, es gibt so gewisse Ausnahmen und so weiter, aber generell gilt es für alle Unternehmen. Ja? Und das ist die Hauptsache hier. Das heißt, das wird vor allem die Unternehmen betreffen. Bei der Einkommenssteuer, also für die Einkommen der physischen Personen, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, die Einkommenssteuer ist progressiver geworden, ja, aber die wirklich relativ hohen Steuersätze, die betreffen nur wirklich die reichsten Bevölkerungsschichten. Und es gibt so Schätzungen, dass die höheren Steuern werden im Endeffekt nur 3% der Bevölkerung betreffen. Und diese 3%, also eher die reicheren Leute, die kommen nicht wirklich ins Gewicht. Also die unteren, also also die Massen der Bevölkerung werden davon nicht betroffen.
Also man muss wissen, vor dem Krieg gab es ja in Russland eine Flat Tax, 13% Einkommensteuer für alle quer über die Bevölkerung.
Genau, es gab lange Zeit, war das wirklich eine vollkommene Flat Tax, 13%, aber da steht Russland nicht alleine. Diese Flat Tax ist überhaupt sehr beliebt in vielen Ländern Osteuropas. Und dann wurde ein bisschen eine Progressivität eingeführt. Da war eine, also da wurde die zwischen 13% und 15%, je nach Einkommenshöhe, was natürlich auch kein besonders großer Unterschied ist. Ja. Und erst ab Jänner 25 kommt eine progressivere Skala von 13% bis 22%. Ja. Aber wie gesagt, das betrifft nur wirklich die reicheren Leute. Und vielleicht noch auf ihre These in Bezug auf die Stabilität der öffentlichen Finanzen in Russland zurückzukommen. Ja, der Ölpreis, das ist natürlich immer ein Risikofaktor, ja, wenn der Ölpreis sinkt. Aber die jüngste Rubelabwertung, das darf man auch nicht vergessen, die Rubelabwertung ist immer gut für das Budget. Und diese Rubelabwertung, die in den letzten Wochen gekommen ist und vor allem in der letzten Woche passiert ist, war in dem Budget nicht berücksichtigt. Ja? Die Rubelabwertung hilft den Staatseinnahmen. Warum? Weil durch die Rubelabwertung steigt der Rubelwert der Exporterlöse.
Das heißt, das Geld kommt in Dollar ins Land,
genau.
Der Ölexport in Dollar und wird dann gewechselt in Rubel.
Genau.
Und durch den Rubelverfall hast du plötzlich dann 25%
genau.
mehr Rubel.
Ne? Genau, dann hat die Staatskasse profitiert davon. Also das darf man nicht vergessen. Ja? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, der Staat oder das Finanzministerium ist eigentlich an hoher Inflation durchaus interessiert, weil die Inflation hilft den Staatseinnahmen. Das heißt, ich würde die Lage des russischen Budgets gar nicht so schwarz sehen.
Die Formulierung Sanktionen wirken wie ein Gift kommt von Ihnen. Sie haben das mal so formuliert, ausgedrückt. Kann man sagen, sukzessive beginnt das Gift zu wirken oder ist das jetzt noch zu früh gesagt? Ist das erst ein Phänomen, das wir aufgrund des beschränkten Technologietransfers und der Sanktionen, speziell im Technologiesektor, erst in einigen Jahren sehen werden? Oder zeichnet sich jetzt schon was ab?
Ich glaube, es ist noch zu früh, weil ich glaube, die meisten, also wirklich die schlimmsten Auswirkungen der Sanktionen werden erst mittel- bis langfristig kommen. Es geht vor allem wirklich, wie Sie richtig gesagt haben, es geht um Technologietransfer. Ja, es geht darum, dass wirklich die Hightech-Güter, also die Verfügbarkeit der Hightech-Güter in Russland beschränkt sein wird. Und dadurch wird es schwieriger auch für die russische Wirtschaft, für die russische Industrie, neue Technologien zu übernehmen und Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das sind so die Faktoren, die, glaube ich, hier eine Schlüsselrolle spielen werden. Aber dafür ist es noch viel zu früh.
Damit sind wir zum Ende dieser Folge des Podcasts gekommen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts zur russischen Wirtschaft in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrow. Danke fürs Kommen.
Bitte gerne.
Und Eduard Steiner.